Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und ich danke dir, Philipp, für die Einleitung, die sehr gut passt zu dem, was gleich kommt. Darauf kann ich sehr gut aufbauen. Und ich danke dem Geist, der unseren Gottesdienst zusammenstellt und plant. Ich hoffe, das Thema ist schon eingeblendet. Dankeschön. Wem schenkst du deinen Glauben? Woher kommt Kunst oder woher kommt Kreativität, die der Mensch besitzt? Woher kommt die Musik? Warum gibt es Schönheit? Und das sind Fragen, auf die Materialisten und Atheisten, die sich ja gerne als intelligent und logisch und wissenschaftlich darstellen, eigentlich keine Antworten haben. Die Atheisten unserer Zeit, wie zum Beispiel Richard Dawkins, der bezeichnet diejenigen von uns, die an einen Schöpfer glauben, als irrational, als unwissenschaftlich, als unwissend und sogar ja, als solche, die Hilfe brauchen. Das sagt Dawkins. Und die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Isaac Newton zum Beispiel, der wird aufgrund seiner Leistungen, vor allem auf den Gebieten der Physik, Mathematik, als einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten bezeichnet, bis heute. Und genauso wie viele andere Begründer der modernen Wissenschaft war auch er ein gläubiger Christ. Ja, danke schön. Wisst ihr, was Umfragen ergeben haben, was den Aberglauben angeht? Menschen, die an der Autorität der Bibel festhalten, neigen am wenigsten dazu, abergläubisch zu sein. Im Gegensatz zu Atheisten. Es ist komisch, dabei glauben Atheisten und Materialisten, dass alles durch rein materielle Prozesse entstanden ist. Das Universum, das Leben, Geist und Moral. Und da stellt sich die Frage, ob sie für diesen Glauben eine logische Basis haben. Ich erinnere mich noch an meinen Biologieunterricht aus der Realschulzeit. Und ich kann mich noch erinnern an einen Satz, als der Lehrer die Entstehung des Lebens im Mutterleib erklärt hat. Und dann sagte er an einer Stelle, da hat sich die Natur einen Trick ausgedacht. Ja, Materialisten scheinen an Wunder zu glauben, aber ohne eine vernünftige Ursache zu kennen. Und das heißt, sie glauben auf das Auftauchen von etwas aus dem Nichts ohne Ursache. Was man als Magie bezeichnet, ist in Wirklichkeit Illusion. Und da werde ich nachher noch zum Schluss etwas drauf eingehen. Selbst Kinder wissen, dass ein Kaninchen in einer Zaubershow nicht ohne Ursache in einem leeren Hut auftaucht. Magie, wo Dinge einfach so passieren, ist das nicht Stoff für ein Märchen? So etwas gibt es eigentlich nicht. Und wir werden uns gleich vier folgende Punkte anschauen, an das dass Materialisten an Magie oder wundersame Ereignisse glauben, ohne ausreichende Ursachen dafür zu haben. Und als Hilfe habe ich mir den Bericht von Don Betten genommen. Er hat das Buch Fragen an den Anfang geschrieben. Erster Punkt. Der macht nicht weiter. Ja, ist an. Ja, ja, ich mache schon mal weiter. Der Ursprung des Universums. Ja, danke. Materialisten haben versucht zu behaupten, das Universum sei ewig, um der Frage nach seinem Ursprung aus dem Weg zu gehen. Und diese Position ist aber nicht mehr länger haltbar geworden, weil der Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnissen, speziell in der Thermodynamik, dazu führte, dass praktisch jeder gezwungen wurde, anzuerkennen, dass das Universum einen Anfang haben muss. Und mit dem Urknall versucht man, den Anfang des Universums zu erklären. Und das lässt diese Theorie auch zu. Nur womit begann es und was war die Ursache dafür? Und so bleibt den Materialisten bis heute keine andere Erklärung über, als zu sagen, wie Alan Guth in der Zeitschrift Discover: Das Universum brach ins Dasein hervor aus dem völligen Nichts, 0,0 nichts. Und als es größer wurde, füllte es sich sogar mit noch mehr Stoff an, der aus dem absoluten Nichts kam. Ja, Materialisten haben keine Erklärung für den Ursprung des Universums, außer dass es passiert ist. Es ist Magie, wie bei dem Kaninchen aus dem Hut, nur dass es sich hier auf das ganze Universum bezieht. Kennt ihr den ersten Vers aus der Bibel? 1. Mose 1,1, kann ihn jemand zitieren? Ja, danke schön. Warum ist dieser Vers nicht magisch? Warum ist dieser Vers keine Magie? Weil Gott existiert ohne Anfang und ohne Ende. Und Gott ist mächtig, so etwas zu tun, Himmel und Erde zu schaffen. Und Gott reicht als Ursache für die Entstehung des Universums aus. Gott ist Geist, lesen wir in Johannes 4. Und damit ist er keine materielle Größe. Und dazu lesen wir jetzt einen längeren Abschnitt aus 2. Mose 3, 1 bis 15, wo Mose den Auftrag von Gott erhält, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Und dabei stellt sich Gott Mose vor. Und dort lernen wir Gottes Wesen kennen. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu: Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten heraufführen. Aber Mose erwiderte: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Gott antwortete: Ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Mose entgegnete: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete: Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Soweit der Text. Ich bin bedeutet, der selbst ist existierende Gott. Der Gott, welcher durch seine eigene Kraft existiert. Das setzt die Bibel einfach voraus. Zweiter Punkt, die Herkunft der Sterne. Und wenn man die Urknalltheorie für die Entstehung der Sterne heranzieht und sie als einzig mögliche Erklärung akzeptiert, dann muss es eigentlich der Theorie nach zwei Phasen für die Entstehung der Sterne gegeben haben. Und diese Theorie wird auch vertreten. Und die erste Phase umfasst die Bildung von Wasserstoff-Helium-Sternen. Aber hier entsteht auch schon das erste Problem. Wie bekommt man Gase dazu, sich in einem schnell expandierenden Universum zusammenzuballen? Gase, massereiche Sterne zu erzeugen. Gase neigen doch sich dazu auszudehnen, statt sich zusammenzuballen. Aber um die Urknalltheorie weiter am Leben zu halten, hat die Natur sich wieder einen Trick ausgedacht. Oder man kann auch sagen, simsalabim, haben Kosmologen die dunkle Materie entdeckt. Einen unsichtbaren, nicht nachweisbaren Stoff, der zufällig gerade dort eine starke gravitative Anziehung erzeugt, wo sie gebraucht wird. Das ist Magie. Das ist Märchenstoff. Wie kann man einen nicht nachweisbaren Stoff entdecken? Und allerdings bestehen Sterne nicht nur aus Wasserstoff und Helium, sondern enthalten auch schwere Elemente. Und hier tritt die Phase 2 auf den Plan. Explodierende Sterne, genannt Supernovas, erzeugten genug Druck, um Wasserstoff und Helium zu verschmelzen und daraus neue Sterne zu bilden. Und daraus auch die schweren Elemente, die dann entstanden sind, woraus dann alles besteht, auch wir. Und daher kommt auch der Satz, wir sind Sternenstaub. Und hier stehen wir aber auch vor einem weiteren Problem. Wie können explodierende Sterne, wenn Materie auseinanderfliegt, sich zusammenballen? Müssten dafür die Bruchstücke nicht aufeinander zufliegen? Ja, somit erfordern diese Theorien eine so hohe Anzahl von sehr unwahrscheinlichen Ereignissen, um die unglaublich hohe Anzahl von Sternen zu erklären. Und diese Ereignisse erfordern einen Wunderglauben, ohne jemanden zu kennen, der diese Wunder vollbracht hat. Wie einfach ist es dann im Gegenteil, an einen Schöpfer zu glauben, der die Sterne am vierten Tag der Schöpfungswoche aus dem Nichts geschaffen hat. Und wieder ist es keine Magie oder Aberglaube, weil Gott in der Lage ist, einfach solche Dinge zu tun. Hiob stellt es in Kapitel 9 fest und sagt in den Versen 8 bis 10, er allein hat den Himmel ausgebreitet, ist über die Wogen der Meere geschritten. Den großen Wagen hat er geschaffen, den Orion, das Siebengestirn und auch die Sternbilder des Südens. Er vollbringt gewaltige Taten, unzählbar sind seine Wunder, kein Mensch kann sie begreifen. Oder in Kapitel 38, Verse 31 bis 33. Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orions auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bären samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Ja, die Sterne sind nicht auf magische Weise entstanden, lehrt uns hier das Wort. Und sie sind sogar von Gott nicht nur geschaffen worden, sondern Gott hat sie angeordnet. Dort im Universum herrscht Ordnung. Und ich habe auch ein Bild von dem Sternbild des Orion und die drei hellen Sterne in der Mitte. Das ist dieser Orion-Gürtel. Und das Buch Hiob ist das älteste Buch in der Bibel. Und Gott spricht zum Hiob und zeigt ihm diese drei Sterne oder dieses Sternbild. Und dieser Gürtel wird sich nicht auflösen, es sei denn, der Herr löst ihn auf. Und was hat der Herr anschließend gemacht, als er die Sterne schuf und ordnete? Psalm 147. Er hat die Zahl, Verse 4 bis 5, er hat die Zahl der Sterne festgelegt und gab jedem Einzelnen einen Namen. Wie groß ist unser Herr und wie gewaltig seine Macht, unermesslich ist seine Weisheit. Und das ist eine von den Milliarden von Galaxien. Und eine Galaxie besteht aus Milliarden von Sternen. Drittens, die Herkunft des Lebens. Wenn man bedenkt, was über die chemischen Grundlagen der Biologie und Genetik bekannt ist, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die sich selbst reproduzierenden Lebensformen auf der frühen Erde allein aufgrund der Gesetze der Physik und Chemie plötzlich zu existieren begannen? Und der Astrobiologe Professor Paul Davis sagte dazu: Wie konnten stupide Atome spontan ihre eigene Software schreiben? Niemand weiß es. Es gibt kein bekanntes Gesetz der Physik, das in der Lage wäre, Informationen aus dem Nichts zu erschaffen. Wie kann ein kodiertes Informationssystem mit dem Namen DNS ohne Grund und Ursache anfangen zu existieren? Dazu habe ich auch ein Bild. Das ist die DNS-Helix. Und es muss ja nicht nur der DNS-Code erklärt werden, sondern auch deren Funktion, die Information lesen und die Komponenten des Lebens aus diesen Informationen zusammenbaut und dann erst überhaupt Leben möglich macht. Und weil die DNS so kompliziert ist, hat der ehemals hartgesottene Atheist und Philosoph Anthony Flew aus England den Atheismus und Materialismus verworfen, wegen der zunehmenden Beweislage für Design in Lebewesen. Und da sagte er, Zitat: Es scheint mir jetzt, dass die Entdeckung von mehr als 50 Jahre DNS-Forschung genügend Material für eine neue und enorm starke Argumentation für Design liefern. Diese Forschung hat durch die schier unglaubliche Komplexität die für die Herstellung von Leben notwendigen Vorkehrungen gezeigt, dass Intelligenz beteiligt sein musste. Und das bedeutet, dass nur ein intelligenter Schöpfer für die Informationssysteme in dir und in mir verantwortlich sein kann. Und aus diesem Grund, im Juli 2008 trafen sich 16 hochkarätige Evolutionisten in Österreich, in Altenburg. Sie trafen sich, weil sie erkannten, dass die Lehre Darwins der Mutation und Selektion die Vielfalt auf unserem Planeten nicht erklären kann. Und der namhafte amerikanische atheistische Philosoph Thomas Nagel formulierte es so: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der verfügbaren geologischen Zeit seit dem Auftauchen der ersten Lebensformen auf der Erde sich eine Abfolge von lebensfähigen genetischen Mutationen durch physikalische Zufälle gebildet hätte, die ausgereicht hätte, um mittels natürlicher Selektion alle heute existierenden Organismen zu erzeugen? Denken wir da einfach nur mal an die Theorie, die angebliche Abstammung des Menschen vom Affen in einem Zeitraum von 6 Millionen Jahren. Und die modernen Vergleiche der Genome zeigen so große Unterschiede, dass eine solche Herkunft einfach nicht möglich ist. Selbst bei einer sehr unrealistischen Annahme zugunsten der Evolution. Wisst ihr, welcher Unterschied mir dabei völlig ausreicht, der Unterschied zwischen Mensch und Affen, um es nicht zu glauben, dass es so war? Dass es eine Lüge ist. Affen können nicht weinen. Und wir Menschen, wir können weinen. Aber ich habe gehört, es soll noch mehr Unterschiede geben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Leben wachsen täglich. Und damit schrumpft auch gleichzeitig die Aussicht auf eine materialistische Erklärung für das Leben, für den Ursprung. Materialisten, sie haben keine Erklärung für die Vielfalt des Lebens auf dem Planeten. Aber die Bibel, sie hat sie. Die Bibel hat die Erklärung. Und die Atheisten, die brauchen eine wahnsinnige Menge an Wundern und an Magie. Und dieser Ursprung der schreit förmlich nach einer Ursache, wie einem Schöpfer, der sich uns in der Bibel offenbart. Und der Schöpfungsbericht erklärt uns den Ursprung des Lebens durch Mose im ersten Buch Mose in wenigen Versen. Die lesen wir uns auch noch. 1. Mose 1 ab 11 und folgende. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und ihre Samen und Früchte tragen. So geschah es. Und die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Wieder sah er sich an, was er geschaffen hatte. Es war gut. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vogelschwärme sollen am Himmel fliegen. Er schuf die gewaltigen Seetiere und alle anderen Lebewesen, die sich im Wasser tummeln, dazu die vielen verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte, vermehrt euch und füllt die Meere und auch ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Darauf befahl er, die Erde soll vielfältiges Leben hervorbringen, Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an und es war gut. Ja, hier ist eine ausreichende Ursache vorhanden. Diese Beschreibung der Fortpflanzung aller Lebewesen entsprechend ihrer Art hat sich über Jahrtausende hinweg immer wieder bestätigt. Und der vierte Punkt, die Herkunft von Geist und Moral. Und die Herkunft von Geist und Moral aus Energie und Atomen stellt seit langem ein Problem für den Materialisten dar. Ein Apfelbaum, der bringt Äpfel hervor und keine Birnen. Und das scheint schon klar zu sein. Und genauso bringen Physik und Chemie physikalische und chemische Ergebnisse hervor. Aber wie konnte aus Physik und Chemie Geist und Moral entstehen? Und der berühmte C.S. Lewis, der vom Atheismus zum Christentum konvertierte, formulierte es so: Wenn das Sonnensystem durch eine zufällige Kollision entstand, so ist das Auftauchen des organischen Lebens auf diesem Planeten auch ein Zufall, ein Unfall. Und die ganze Evolution des Menschen war ebenfalls ein einziger Zufall. Wenn dem so ist, dann sind alle unsere gegenwärtigen Gedanken nur Zufälle, ein zufälliges Nebenprodukt der Bewegung der Atome. Dies gilt sowohl für die Gedanken der Materialisten und Astronomen wie auch für alle anderen Menschen. Wenn aber ihre Gedanken rein zufällige Nebenprodukte der Materie sind, warum sollten wir glauben, sie seien wahr? Ich sehe keinen Grund zu der Annahme, dass ein Zufall in der Lage sein sollte, mir eine korrekte Erklärung für alle anderen Zufälle zu geben. Genauso gut könnte man erwarten, dass die aus einer Milchkanne zufällig ausgeschüttete Milch mir Rückschlüsse erlauben würde, wie die Kanne hergestellt wurde und warum sie umkippte. Ein Atheist hat keine Erklärung für Existenz von Geist und Moral, außer durch Magie. Und warum glauben offensichtlich kluge Menschen in so vielen Punkten an Magie, an Ereignisse ohne Ursache? Warum? Auch darauf gibt die Bibel uns eine Antwort. Indem sie nicht an Gott glauben, haben sie sich durch ihr Denken in eine Sackgasse manövriert. Das steht in Römer 1, 18 bis 25. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie all ihren Treiben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, so dass sie sogar ihren eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebührt Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. In 1. Mose 1, 27 und 2, Vers 7 steht, wie Gott den Menschen schuf. Es sind sehr wenige Verse. Er schuf ihn mit Geist und Moral. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau. Und ich war Mittwoch bei einem ehemaligen Kollegen zu Besuch und wir hatten eine lange Unterhaltung. Es war ein sehr gutes Gespräch. Und seine Frau ist vor 2 Monaten gestorben und sie hat sich die Einäscherung gewünscht. Und dann habe ich die Urnenbeisetzung, sie steht noch aus, also die kommt noch. Und da habe ich auf dem Regal die Urne gesehen. Und so eine kleine Urne ist das. Und da drin befindet sich ja etwas Staub, diese etwas Asche, mehr ist das nicht. Und das ist genauso, wie es hier steht, wie wir gelesen haben. Der Mensch ist aus etwas Staub geformt. Was uns aber lebendig gemacht hat, ist nicht die chemische Zusammensetzung des Staubes, sondern der Lebensatem Gottes. Erst jetzt sind wir in der Lage, über Gott nachzudenken und ihn kennenzulernen. Und das ist der Grund unserer Existenz. Günter Bächle, der ist Paläontologe, er war ein überzeugter Vertreter des Neodarwinismus und er arbeitete 17 Jahre lang im Stuttgarter Naturkundemuseum, bis er 2016 seinen Job verlor. Und der Grund dafür, weil ihm gekündigt wurde, er hatte eine Art Todsünde begangen und hat öffentlich Zweifel an der Evolutionslehre geäußert. Im Darwin-Jahr 2009, das war das Jahr, wo Darwins 200. Geburtstag und 150 Jahre sein Werk Entstehung der Arten gefeiert wurde. Und da fiel dem Günter Bächle die besondere Aufgabe zu, er wurde zum Projektleiter für eine Sonderausstellung mit dem Namen Evolution, der Fluss des Lebens ernannt. Und die Lehre Darwins wiegt schwerer als sämtliche Kritik von Kreationisten und Intelligent Design Anhängern. So lautete die Botschaft eines Ausstellungsstücks und es war eine Balkenwaage, davon habe ich auch ein Bild. Ich hoffe, es kann man erkennen durch die Helligkeit. Eine Balkenwaage und auf der einen Seite, auf der rechten Seite von euch aus gesehen, liegt das Buch Entstehung der Arten von Darwin. Und auf der anderen Seite lagen viele kleine Büchlein von Evolutionskritikern mit, wie man sieht, weniger gewichtigem Inhalt. Und Bächle selbst hatte diese Idee zur Veranschaulichung des ja, angeblich unvernünftigen Widerstandes gegen die Evolution. Und die Bücher von Evolutionskritikern musste er bestellen. Die hat er sich gekauft. Und dann schaute er aus Neugier hinein und dann wunderte er sich. Da standen keine pseudowissenschaftlichen Argumente, sondern berechtigte Anfragen an die vorherrschende Lehrmeinung in hoher fachlicher Qualität. Und da führten kundige Wissenschaftler gewichtige Belege gegen die natürliche Entstehung des Lebens. Und schließlich fand Günther Bächle 2015 für sich das, ja, was er am wenigsten gesucht hatte und was er zuvor sogar verachtete, den lebendigen Glauben an Jesus Christus, den Schöpfer, seinen eigenen Schöpfer in Person, den Verursacher des Lebens. Und das Interview findet man auf YouTube. Ja, auf die am Anfang gestellten Fragen haben die Materialisten keine ausreichenden Antworten. Die Bibel schon. Woher kommt eigentlich der Glaube, der die Menschen glauben lässt, es sei alles aus dem Nichts auf magische Weise entstanden? Magie ist eine Illusion. Und die Definition von Illusion lautet eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Gibt es für Magie und Illusion etwa auch eine Ursache? Auch darauf gibt uns die Bibel eine Antwort. Es ist Satan. Es ist die Schlange aus dem Paradies. Es ist der Vater der Lüge, der Verursacher des Todes. Johannes 8, 44 bis 47, da redet Jesus selbst und lehrt, dass es in der Welt, in der wir uns befinden, sogar zwei Ursachen gibt. Jesus nennt die Dinge hier bei Namen und spricht zu denen, die nicht an ihn glauben wollen. Denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater jeder Lüge. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Oder kann mir einer von euch auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Wenn ich euch die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, der hört auf das, was Gott sagt. Ihr aber habt Gott nicht zum Vater und deshalb hört ihr auch seine Worte nicht. Und am Tag, als Jesus gekreuzigt wurde oder auch davor noch vor Pilatus stand, da machte der Teufel die Illusion perfekt. Da hat er alles aufgefahren, was sein böses Denken und Planen hergab. Johannes 18, 37 bis 40, da fragte ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König? Jesus antwortete, ja, du hast recht, ich bin ein König und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit? Was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte ihnen, meiner Meinung nach ist der Mann unschuldig. Ich will euch wie üblich auch in diesem Jahr am Passafest einen Gefangenen freigeben. Wenn ihr wollt, lasse ich diesen König der Juden frei. Aber sie schrien laut, nein, nicht den, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Ja, Pilatus hatte hier erkannt, irgendwas stimmt hier nicht. Und so stellte er die Menschen vor die Wahl. Soll er Jesus freilassen oder Barabbas? Und die Täuschung erkennt man erst, wenn man sich die Bedeutung des Namens des Verbrechers Barabbas anschaut. Der Name Barabbas besteht eigentlich aus zwei Worten. Das habe ich von Roger Libby. Der erste Teil des Wortes heißt Bar und bedeutet Sohn. Und der zweite Teil, Abba, das zweite Wort Abba bedeutet Vater. Oder Abbas bedeutet des Vaters. Also Barabbas bedeutet übersetzt Sohn des Vaters. Und so mussten die Menschen sich damals entscheiden zwischen dem Sohn des Vaters und dem Sohn des Vaters. Und damals haben sich die meisten Menschen die falsche Entscheidung getroffen und haben der Illusion des Teufels geglaubt und dem Mörder von Anfang recht gegeben. Jesus Christus hat den Sieg über Teufel am Kreuz errungen. Und der Teufel ist besiegt. Und er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Er will auch heute so viele wie möglich täuschen. Glaubst du an Magie oder glaubst du an eine Ursache? Glaubst du dem Vater der Wahrheit oder glaubst du dem Vater der Lüge? Glaubst du an Jesus Christus, den Verursacher des Lebens, oder glaubst du dem Satan, den Verursacher des Todes? Schenke deinen Glauben der Wahrheit, denn wenn es die Wahrheit nicht gäbe, dann bräuchte man das Wort Wahrheit überhaupt nicht. Und um Pilatus seine Frage von vorhin zu beantworten, Wahrheit ist nicht etwas, Wahrheit ist jemand. Wahrheit ist eine Person. Es ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus Christus. Lüge ist auch jemand. Lüge ist auch eine Person. Satan ist die Sackgasse, die Lüge und der Tod. Und ich schließe ab mit den Versen aus Hebräer 1, 1 bis 3. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Ja, triff die richtige Entscheidung und schenke deinen Glauben der Wahrheit, Jesus Christus. Amen.